ganz herzlich willkommen auf der bereits 6. Folge von DTT. Heute zum ersten Mal mit einer Politikerin. Sie ist im Nationalrat, sie ist Präsidentin der Handelskammer von Beiden Basel und zudem ist sie auch noch im Vorstand von Economie Suisse. Los geht's und ich wünsche viel Vergnügen mit Elisabeth Schneider-Schneider.
Die sind gerade fertig geworden mit der Sondersession, oder?
Genau, am Montag bis Mittwoch haben wir die legendäre Sondersession gehabt. Das ist all Jahr findet so eine statt, einfach um halt ein bisschen aufzuräumen.
Ja.
Und um so grosse Dossier wie jetzt zum Beispiel die Organspendeinitiativen abzuarbeiten.
Wie ist da die Diskussion so abgelaufen beim Thema Organspende jetzt während der Sondersession?
Ja, das ist ein Thema, das noch schwierig ist, weil es ist sehr persönlich, ob man will Organ spenden oder nicht. Fakt ist, dass man viel zu wenig Spenderinnen und Spender hat und dass der Wille berechtigt ist, mehr Leute zum Spenden zu bewegen. Und jetzt ist es eine Gratwanderung zwischen einerseits die Güterabwägung zu machen, zwischen dem Recht auf den eigenen Körper, von dem, der spendet, und andererseits denen Menschen, die auf eine Spende warten. Und das sind immer ganz, ganz persönliche Fragen. Und auch schwierige Fragen, so gesellschaftspolitisch. Also gesellschaftspolitische Fragen sind für mich auch immer ganz schwierig. Weil es so persönlich ist und nicht parteipolitisch.
Ja, es ist ja ursprünglich eine Initiative. Jetzt hat ihr ja, glaube ich, einen Gegenvorschlag entwickelt, der einen Mittelweg vorschlägt.
Genau, wir haben einen indirekten Gegenentwurf verabschiedet, wo sich auch meine Partei, die Mitte, dahinter stellen kann. Es geht bei diesem Gegenentwurf darum, dass die Angehörigen eine Zustimmung geben, wenn die Organe von einem verstorbenen Menschen eben verwendet werden.
Ja, Gegenvorschlag sind, glaube ich, nur CDVP und DDU, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Ja, die SVP ist auch recht kritisch. Ja, die hat am liebsten gar nichts. Aber das ist ja auch keine Lösung, weil es ist wichtig, dass wegen genügend Organe auch vorhanden sind, um Menschenleben zu retten.
Ja, und das Problem besteht ja wirklich.
Es besteht wirklich ein Problem, ja.
Ja.
Und was halt schon noch erstaunlich ist, ich persönlich, ich habe jetzt einen Organspendeausweis, aber es ist zu wenig verbreitet, dass man das macht. Also viele Leute, auch junge Menschen, haben das gar nicht, weil es überhaupt gar kein Thema ist. Auf der anderen Weg, die Initiative selber ist halt auch ein bisschen extrem, durch das einfach, es kann nicht sein, dass der Staat einfach verfügt über den Körper von jemandem. Und von dem her ist der indirekte Gegenentwurf eine gute Lösung, dass halt die Angehörigen könnten ein Veto-Recht einlegen.
Ja, jetzt Gefühl, es ist halt wie der Schritt, der nicht so schnell überwunden wird, dass sich jemand wirklich damit beschäftigt.
Ja, das ist schon so.
Ja. Was sind denn sonst noch Themen während der Sondersession?
Ja, es sind ganz viele persönliche Vorstösse. Wenn ich jetzt so ein Sessionsprogramm anschaue, ich habe es nochmal ausgedruckt. Wenn man selber keine Geschäfte hat, ist man nicht so in diesen Themen drin. Wenn ich selber als Außenpolitikerin meine eigenen Geschäfte habe, dann kann man sich dann auch noch besser erinnern. Aber was wir diskutiert haben über das obligatorische Referendum für völkerrechtliche Verträge, das ist auch immer wieder ein spannendes Thema, welche Staatsverträge sollen vom Volk kommen und welche nicht. Das Mitspracherecht auch vom Volk und von den Ständen, das wird immer wieder in den verschiedensten Vorlagen diskutiert. Was sicher auch spannend war, ist, dass sind Massnahmen gegen das Preisdumping beim Zucker.
Mhm.
Wir haben Entscheidungen getroffen, dass unsere Zuckerbauern gestützt werden. Das ist Protektionismus, gefällt mir persönlich nicht unbedingt als wirtschaftsliberale Politikerin. Aber es geht auch langfristig darum, die Versorgungssicherheit im Bereich von Zucker sicherstellen im eigenen Land. Und darum habe auch ich dem Schritt zugestimmt und finde es wichtig, dass wir eine eigene Zuckerversorgung haben im Land. Überhaupt das ganze Thema Versorgungssicherheit, das gewinnt mit Covid-19 noch viel mehr an Bedeutung. Und ja, jetzt die Massnahmen im Bereich von der Zuckerlandwirtschaft, die geht jetzt schon halt auch in die Richtung, dass man versucht, möglichst viel halt im Land selber können zu produzieren und dort auch die Versorgungssicherheit langfristig können sicherzustellen.
Ja, es wird ja immer wieder bei den beiden Agrarinitiativen jetzt gegen im Juni in Raum geworfen wegen Versorgungssicherheit. Wie sieht es dort?
Ich lehne die beiden Agrarinitiativen ab. Genau aus diesen Gründen. Ich möchte eine starke Landwirtschaft mit einer starken Produktion. Und da sind Direktzahlungen halt einfach nötig. Die eine Initiative, die zielt darauf, die Direktzahlungen zu streichen, wenn eben nicht pestizidfrei produziert wird. Das führt dann dazu, dass wir eben müssen importieren. Und dort ist der Nachweis relativ schwierig, wie die Nahrungsmittel produziert worden sind. Und die andere Initiative, die tut halt einfach darauf abzielen, ganz pestizidfrei halt auch zu produzieren. Und das ist einfach relativ schwierig, wenn man auf die Lebensmittelproduktion angewiesen ist. Wenn man halt eine gewisse Menge muss produzieren. Und auch dort haben wir jetzt auf Gesetzesebene einen Weg gefunden, um auch die Landwirtschaft dazu zu bringen, sorgfältig mit Pestiziden umzugehen. Das ist ein Dauerthema, was sich die Landwirtschaft bewusst ist. Also da sind die nötigen Schritte eingeleitet. Also die beiden Initiativen schaden unserer Landwirtschaft. Und ich hoffe auch, dass die abgelehnt werden, obwohl sie gut tönen. Das ist bei vielen Initiativen so. Wer will nicht sauberes Trinkwasser? Das wären wir alle. Da müssen wir sorgen dafür. Und wir wollen alle eine effiziente Landwirtschaft und die Direktzahlungen von unseren Bauern sind halt vor allem der FDP ein Dorn im Auge, aber wir möchten gerne eine eigene starke Landwirtschaft und das ist sonst halt einfach der Wert, dass wir Bauernbetriebe am Leben erhalten und dafür sorgen, dass sie auch ein anständiges Leben können haben und weiter eine eigene schweizerische landwirtschaftliche Produktion sicherstellen.
Ja, jetzt Pestizidinitiative basiert ja schon gar nicht auf irgendwelchen Anreizen, sondern wirklich auf Verbot. Aber Trinkwasserinitiativen könnte man ja noch argumentieren, dass sie zu einem gewissen auf Anreiz besteht und einem liberalen Wirtschaftspolitiker gefallen. Warum nicht?
Ja, weil halt dort, es hängt halt auch dran an einem grundsätzlichen Misstrauen gegenüber der Anwendung von Pestiziden. Und das sieht man ja auch, die Tatsache, dass sich auch Biobauern gegen die Initiative einsetzen, zeigt auch, dass die Verwendung von Pestiziden in einem Mass, das gerechtfertigt ist, wichtig ist, um eine starke Nahrungsmittelproduktion in unserem Land sicherzustellen.
Ja. Jetzt, ihr habt vorher gesagt, ihr gehört neu zur fusionierten Mitte-Partei und nicht mehr früher zur CVP. Wie ist das abgelaufen?
Ja, also es ist eine Idee, die ich persönlich schon lange hatte. Das ist noch spannend. Ich habe mal den Vorschlag gemacht, das war rund 4 Jahre, gewesen, dass man es zu einer Zentrumspartei umwandelt. Ich bin selber reformiert, ich war eine Exotin immer in meiner Partei. Und ich spüre auch immer, wenn man so auf der Straße ist und Wahlkampf macht, dass viele Leute CVP, das C, wo ich persönlich überhaupt keine Mühe habe damit, mit dem Christlichen, weil wir leben in einer christlichen Kultur, aber viele Leute, viele Wählerinnen und Wähler verbinden das halt mit dem katholisch-konservativen Milieu und mit der Strategie 2025, das ist eine Strategie, die unser Präsident Pfister lanciert hat, wollten wir einen Aufbruch. Wir wollen neue Wähler vor allem auch in den urbanen Gebieten anziehen. Und da müssen wir uns von dem katholisch-konservativen Milieu lösen. Und ich bin überzeugt, dass wir mit der Mitte, die für mich schon allein vom Wort Mitte her sehr viel symbolisiert, dass wir ganz viele Wählerinnen und Wähler können anziehen können, die genug haben von dieser Polpolitik von links und rechts.
Ja. Wie gegen aussen, wir sind eigentlich relativ reibungslos festgestellt. Wie hat es gegen innen ausgesehen? Ähnlich oder?
Ja, es hat schon rechte Auseinandersetzungen gegeben, auch im Präsidium, wo ich Mitglied bin. Ich bin Mitglied vom Präsidium von der Mitte Schweiz. Und dort, die CVP Schweiz damals noch, hat recht eine konstruktive Auseinandersetzung geführt. Es hat auch Mitwirkungsverfahren gegeben. In den Kantonen ist diese Frage ganz intensiv auch diskutiert worden. Und ich muss sagen, ich war selber sehr erstaunt gewesen, wie rund das gelaufen ist nachher an der Delegiertenversammlung, wo doch weit über 80% zugestimmt hat zu dem Namenswechsel. Aber das ist vermutlich daran gelegen, dass unser Präsident und auch das Generalsekretariat zusammen auch mit uns Präsidiumsmitgliedern den Prozess sehr sauber und auch transparent aufgeleistet haben. Und das hat dann zuletzt dazu geführt, dass wir da eigentlich recht rund über die Bühne gebracht haben. Jetzt ist es so, dass in den Kantonen, wo ja eigenständige auch Vereine sind, jetzt in den Kantonen die Umsetzung muss auch an die Hand nehmen. Und ganz viele Kantone beschäftigen sich schon damit. Einige haben bereits dem Prozess zugestimmt und sind jetzt auch bereits auf Kantonsebene in die Mitte. Und wir jetzt in unserem Kanton beschließen am 21. Juni darüber und ich hoffe, dass wir auch, wenn die Mitte Basel-Land werden. Ich freue mich, wenn wir den Prozess noch vor der Wahl 23 in den meisten Kantonen können durchführen, sodass wir ja, die Mutterpartei halt mit dem Namen die Mitte können auftreten.
Ja. Die etwas konservativen Kantone sind ja, glaube ich, teilweise auch nicht in der Freude wieder geschildert hat.
Ja, ich habe Verständnis für die Kantone, wie beispielsweise jetzt im Kanton Wallis, wo die CVP eine ganz starke Partei hat. Im Oberwallis hat die CVP sogar zugelegt bei den letzten Wahlen. Und das verstand ich, dass man dort gewisse ja, gewisse Bedenken hat, weil man ist erfolgreich bis heute mit dem Namen. Und darum muss es auch möglich sein, dass man im Kanton, wo halt die Szene eine andere Bedeutung hat, dass man die Mitte kann anhaben. Ja. Zum Beispiel die Mitte CVP Oberwallis oder CVP Oberwallis die Mitte. Es wird solche Lösungen geben in den einzelnen Kantonen. Und das muss auch möglich sein.
Ja. Bei der EVP ist ja, eben Evangelische Volkspartei ist ja auch schon wie ein bisschen im Vordergrund gestanden, die Religion. Bei der CVP jetzt nicht mehr, jetzt neu die Mitte. Was würdet ihr sagen, wie wichtig ist es jetzt zum Beispiel im Vergleich zur EVP oder der EDU, ja, die Religion innerhalb der Partei?
Die Religion ist innerhalb der Partei nicht wichtig, aber selbstverständlich, jeder Politiker, jede Politikerin lebt Wert. Und auch ich bin überzeugt, die Protestantin, ich lebe die christlichen Werte, ob wir jetzt CVP heißen oder die Mitte. Das hat aber grundsätzlich nichts mit der Partei zu tun. Für mich ist wichtig, dass Religion und Politik getrennt wird. Das haben wir auch mit dem Prozess jetzt so gemacht für unsere Partei. Man wird halt immer wieder gefragt, also man stellt auch höhere ethische Ansprüche an unsere Partei. Dabei sind wir Menschen wie in anderen Parteien auch. Und ich finde das wichtig, dass wir uns da davon gelöst haben. Und es ändert grundsätzlich nichts an den Werten, die wir vertreten, wie wir Politik machen. Aber wir werden nicht immer gerade darauf angesprochen, was der Papst denn wieder gemacht hat in Rom. Beziehungsweise, wenn halt irgendwo in der Kirche etwas stattgefunden hat, irgendein Missbrauchsfall oder so, sind wir irgendwo in Sippenhaft genommen worden. Und das ist jetzt vorbei, weil die Partei CVP hat nichts mit der Kirche zu tun. Wir haben einfach die christlichen Werte vertreten, die Wurzeln sind von unserer westlichen Gesellschaft auch. Aber man muss Kirche und Religion ganz stark, ganz klar trennen. Und das haben wir mit dem Prozess jetzt auch gemacht.
Politik vor Mitte, vorher BDP und CVP, hat man können auseinanderhalten oder auch nicht? Für was steht jetzt die Mitte neu fusioniert?
Man muss sehen, dass BDP und CVP eigentlich praktisch immer gleich abgestimmt hat, dass man sie nicht weiter weg auf all diesen Rankings, auf den Skalierungen rechts, links, ist BDP und CVP sehr nah beieinander. Von dem her ist es eigentlich, wir haben jetzt zusammengeführt, was grundsätzlich zusammengehört. Und ich als reformierte CVPler habe ja auch da die Brücke auch immer geschlagen, weil für mich ist die Mitte so zentral, dass wir unsere Kräfte dort müssen bündeln, um können genügend Kraft entwickeln, um zwischen links und rechts können unsere die zentrale Zugkraft sein. Und das haben wir jetzt mit dem Zusammenschliessen haben wir jetzt auch eine Stärke bekommen und eine Stellung bekommen, wo wir eben die zentrale Zugkraft sind in beiden Kammern. Also dort, wo die Mitte steht, dort steht der ganze Rot. Und das ist, also meistens ist es so. Und das gibt uns natürlich auch grosse Verantwortung, wo wir mit dieser Fusion und auch mit dem neuen Namen jetzt wohnen müssen.
Ja, was macht ihr da, dass es so bleibt? Also, dass ihr nicht irgendwie zum Beispiel auch von den Grünen überholt werdet?
Jetzt geht im ja, Bundesrat. Mit dem Strategieprozess 2025, wo wir jetzt mit dem neuen Namen angehen, aber auch mit Inhalt angehen. Wir haben wichtige Schwerpunktthemen für die Legislatur definiert. Wir wollen auch eine sozial-konservative Kraft sein, also wo die soziale Marktwirtschaft auch im Zentrum steht. Eine starke Wirtschaft ist nur stark, wenn sie eben auch nachhaltig ist, beispielsweise. Und so haben wir verschiedenste Schwerpunktthemen für die Mitte definiert, wo ich überzeugt bin, dass wir bei den Wahlen 2023 eine ganz gute Ausgangslage haben. Und wie gesagt, allein die Mitte, die den Kompromiss aufzeigt, wo sich für die Kohäsion einsetzt, wo versucht, unser Land zusammenzuhalten, verschiedenste Sprachregionen mit zu berücksichtigen, den Föderalismus zu stärken. Das ist etwas, was zur Schweiz passt. Und unser Slogan, wir halten die Schweiz zusammen, dass die wir mit unserer Politik eigentlich tagtäglich leben. Und ich bin überzeugt, dass das bei den Wählerinnen und Wählern auch ankommt, egal welcher Konfession dass sie angehören. Von dem her ist der Namenswechsel so wichtig.
Ja. Jetzt zu eurer Politik. Was macht eure Politik aus? Im Endeffekt seid ihr die erfolgreichste Politikerin im Bundeshaus, immer wenn man die Abstimmungen anschaut.
Ja, das bin ich mittlerweile nicht mehr. Also ich bin mal, also sehr lang halt, habe ich sehr viele Abstimmungen gewonnen, aber das ist logisch, wenn man in der Mitte vom politischen Spektrum ist, ja. Wo halt auch immer wieder versucht, Brücken zu bauen und zuletzt durch das auch mit den Kompromissvorschlägen gewinnt, noch ist das so. Aber ja, ich bin eine Außenpolitikerin seit 10 Jahren jetzt im Nationalrat und ich bin immer in der Außenpolitischen Kommission gewesen, mittlerweile auch ein bisschen ein alter Hase dort, eine von den amtsälteren Politikerinnen in Bundesbern. Ich bin auch in der letzten Legislatur Präsidentin gewesen von der Außenpolitischen Kommission und da kommt man natürlich auch eine gewisse Erfahrung, wo mir es auch ermöglicht, so die notwendigen Fäden zu ziehen, um erfolgreiche Politik zu betreiben. Und das macht mir auch grossen Spass und gibt auch ganz viele Synergien zu meiner wirtschaftspolitischen Arbeit, die ich mache bei uns in der Region Basel.
Ja. Jetzt dreht es Anspruch, ihr seid die Außenpolitische Kommission. Wie steht ihr jetzt zu einem EU-Beitritt zum Beispiel oder zum Rahmenabkommen, also zum Rahmenabkommen, da steht ihr, glaube ich, voll dahinter, so wie ich es mitbekommen habe.
Also den EU-Beitritt lehne ich ab. Ja. Das kommt sicher nicht in Frage. Also so etwas, das steht nie auf der Agenda. Aber ich kämpfe für die Weiterführung, Weiterentwicklung vom bilateralen Weg. Und ich kämpfe dafür, dass man einen Plan entwickelt, wie der Weg kann weitergegangen werden. Wir sind seit rund 10 Jahren leben wir in einem Vakuum. Die EU will uns näher anbinden an die EU, will die bilateralen Verträge institutionalisieren. Die Schweiz will das nicht. Und wir haben bis heute keine Strategie, wie wir jetzt das Verhältnis mit der EU künftig klären. Wir haben zwar seit 2 Jahren ein Rahmenabkommen auf dem Tisch, wo aber kaum mehrheitsfähig ist, und ich erwarte, dass der Bundesrat zusammen mit der EU alles daran setzt, das Rahmenabkommen zum Fliegen zu bringen. Und wenn er das nicht schafft, aufzuzeigen, was er für einen Plan hat, um die bilaterale langfristig zu sichern. Im Moment sind wir in einer so einer Rechtsunsicherheit inne, wo sehr schwierig ist, auch für die Wirtschaft, für die vielen exportorientierten Unternehmungen, sich Gedanken darüber zu machen, ob sie weiterhin in unserem Land produzieren und exportieren. Und es braucht vom Bundesrat jetzt ein EFA, um endlich aufzuzeigen, wie das bilaterale Verhältnis künftig geregelt sein soll. Und das tue ich auch im Bundesrat ankreiden, dass er ja, einfach zu lange zugewartet hat und denkt, das erledigt sich von allein. Und jetzt ist man auf der letzten Meile zu dem Rahmenabkommen und es bricht Panik aus und man merkt, man hat eigentlich noch überhaupt nichts erreicht. Und da ist unser Bundesrat mutlos, hat auch versagt in den letzten Jahren. Und das finde ich schwierig. Also ich fordere unsere Landesregierung auf, und zwar jeden einzelnen von diesen 7 Bundesräten, seine Verantwortung wahrzunehmen und zu schauen, dass die Schweiz weiterhin die gute Position innerhalb von Europa behalten kann.
Seid ihr froh, dass ihr nicht selber seit 2018 drinnen hockt, oder würdet ihr es lieber selber zu gut handeln?
Also, natürlich habe ich kandidiert, weil ich mir das gut hätte vorstellen können, Teil von dem Bundesrat zu sein. Aber mit der Viola Amherd haben wir eine super Bundesrätin, die Mitte sehr, sehr gut vertreten. Und ich bin schon ein paar Mal angetreten bei einer Wahl, die ich nicht gewonnen habe. Das gehört dazu. Das sind demokratische Entscheid. Und ich muss sagen, ich bin jetzt manchmal schon froh, bin ich nicht Teil vom Bundesrat. Weil es ist eine unglaubliche Herausforderung. Und dem können gerecht zu werden, das braucht extrem viel Substanz.
Da hättet ihr vielleicht auch nicht Zeit gefunden für das Gespräch jetzt.
Vermutlich nicht.
ja, und zusätzlich habt ihr ja auch noch eure Tätigkeiten unter anderem jetzt bei Economy Suisse im Vorstand oder als Präsidentin von Handelskammer von beiden Basel. Für die wäre es auch eng geworden, nehme ich an, zum nicht gewissen. Wo liegt dort im Moment der Fokus oder Knackpunkt?
Also primär arbeite ich ja als Präsidentin für unsere Wirtschaftsregion, als Präsident von der Handelskammer bei der Basel. Und dort arbeite ich mit unseren regionalen Unternehmungen zusammen, die meisten aber auch global tätig sind. Und da gibt es sehr viele Überschneidungen zwischen der Wirtschaftspolitik, die ich mache in unserer Region, also Wirtschaftspolitik, Standortpolitik, und zwischen der Politik, die ich mache als Außenpolitikerin in der Außenpolitischen Kommission. Zum Beispiel jetzt, dass die Angst um die bilateralen Verträge, der Einsatz für ein gutes Verhältnis zu Europa, das ist ein Dossier, das auch ganz zuoberst ist in der Handelskammer bei der Basel. Und alle wirtschaftspolitischen Anliegen, dass man beispielsweise jetzt Freihandelspolitik Freihandelspolitik wichtig ist für unser Land, dass wir Steuerpolitik müssen haben, die uns wettbewerbsfähig halten, dass wir eine Entwicklungshilfe müssen haben, die unserem humanitären Gedanken gut gerecht wird. Das sind alles Themen, die sowohl im Bundesbahn als auch in unserer Region zu den Standortthemen wird. Und dann befassen wir uns logischerweise auch immer mit den aktuellen Themen, die für die Standortpolitik wichtig sind, jetzt, wie wir zum Beispiel bei uns in der Region, also im Kanton Basel-Stadt, über den Mindestlohn abstimmen, im Kanton Basel-Land immer über ein Infrastrukturprojekt, also eine Tram-Erweiterung geht, abstimmen, und da tue ich zusammen mit der Geschäftsstelle und meinen Vorstandskollegen in der Handelskammer die besten Lösungen halt vertreten und viel arbeiten mit Kampagnen, die wir führen in unserer Kammer.
Ja. Jetzt gibt es Ergonomie Suisse, ist ja sicher auch eben das Verhältnis zur EU zentral. Jetzt bin Basel bezüglich dem Mindestlohn, wie sieht es diesbezüglich?
Ich bin sehr kritisch bezüglich Mindestlohn, weil das widerspricht meinem wirtschaftsliberalen Gedankengut. Und man muss einfach auch sehen, dass wir sehr viele Arbeitnehmende aus dem Grenzgebiet haben. Und wenn man vergleicht, was jetzt beispielsweise ein Detailhandelsangestellte in Weil oder Lörrach verdient und eine in der Schweiz, dann ist das je nachdem in der Schweiz zwei- oder dreimal so viel. Und das ist, wird dann sehr schwierig für das Gewerbe und tut dann halt je nachdem auch wieder die Preise für die Konsumenten beeinflussen. Und ich denke, Angebot und Nachfrage, das sollte auch in Bezug auf die Fragen gelten. Wir haben ja sehr viele Gesamtarbeitsverträge, die man zusammen mit den Sozialpartnern auch ausgearbeitet hat. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Modell, das man muss stärken muss, wo alle maßgebenden Kräfte einbezogen sind. Und der Mindestlohn bringt uns da nicht weiter. Aber vermutlich wird die Initiative durchkommen, beziehungsweise einen entsprechenden Gegenentwurf. Aber auf schweizerischer Ebene sind solche Bestrebungen, solche Forderungen ja immer jeweils abgelehnt worden.
Ja, ihr seid halt ein sehr, sehr linker Kanton, wenn man das so darf sagen.
Ja, die Städte halt sind schon sehr sozial. Ja, und das ist in Basel-Stadt ist das schon so, obwohl auch die Regierung halt die Mindestlohninitiativen ablehnt. Aber man versucht jetzt da mit einem Kompromiss noch etwas rauszuholen. Aber solche Initiativen, die haben immer ganz grosse Chancen in Basel-Stadt. Und was halt auch ist, im Kanton Basel-Stadt hat man mit der Big Pharma halt ein rechtsfinanzielles Polster auch, wo man sich auch sehr viel, sehr viel Luxus kann leben, wo man sehr viel Luxus kann erlauben und gut kann leben. Und das ist dann halt auch, das tut dann Begehrlichkeiten wecken.
Klar,
ja. Sieht man ja auch in anderen Städten.
Ja. Dir hast vorher gesagt, aber zu einer, eben die Mitte steht unter anderem für eine soziale Marktwirtschaft. Würde eigentlich nicht auch ein Mindestlohn ein gewisses dazu passen?
Eine soziale Marktwirtschaft braucht auch, also beinhaltet auch Freiheit, Verantwortung, aber schon auch Solidarität. Aber nur wenn wir eine starke Wirtschaft haben, können wir uns auch Solidarität leisten, wo wir in unserem Programm haben. Und darum ist es ganz logisch, dass wir uns für eine starke Wirtschaft einsetzen. Starke, nachhaltige Wirtschaft, die für Menschen da ist. Damit können wir eben auch solidarisch sein in Bezug auf die soziale Wohlfahrt.
Ja.
Das ist der Grundgedanke von der Christdemokratie, die soziale Marktwirtschaft, aber eben Marktwirtschaft und nicht Planwirtschaft.
Ja, ist gut. Merci für die Erläuterungen. Man hat es gemerkt, ihr bringt sehr viel immer unter einen Hut. Was ratet ihr allen, die auch probieren, irgendwie eben Beruf, Familie, Politik unter einen Hut zu bringen? Irgendwie?
Ja, also ich arbeite halt einfach mit Herzblut vor allem meine Dossiers, die ich habe. Und ich arbeite halt auch sehr viel. Und ja, das wissen mittlerweile sehr viele. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, wo man auch sehr leistungsorientiert aufgewachsen ist. Und man muss sich auch durchsetzen. Zwischendurch auch unbequem sein. Und durch Leistung habe ich schon sehr viel auch erreicht. Aber ich habe auch innerhalb von meiner Familie große Unterstützung gehabt. Von meinen Eltern, von den Schwiegereltern, mein Mann, der zwar auch immer 100% geschafft hat. Und wir haben uns aber auch eine familienexterne Kinderbetreuung können leisten, wo man damals zwar noch nicht von den Steuern können abziehen konnte, heute kann man das. Und ja, von dem habe ich auch Glück gehabt in meinem Leben. Aber ich glaube, in erster Linie muss man machen und ich fordere alle Frauen auf, auch mehr Mut zu haben, auch 100% zu arbeiten, neben der Familie. Weil durch das hat man auch gute Voraussetzungen im Beruf oder wie ich jetzt auch in der Politik auch Fuß zu fassen. Und das gibt eine unglaubliche Zufriedenheit, die man ja dann auch in die Familie zurücktragen kann. Mhm. Und jetzt glaube ich, meine Kinder sind mittlerweile 20 und 18 und wenn ich mit ihnen rede, sage ich, es hätte ihnen eigentlich nie etwas gefehlt. Ja. Also, aber wie gesagt, es braucht auch ein Stück Glück dabei und sicher auch die finanziellen Voraussetzungen für die Kinderbetreuung, die wir hatten. Aber darum ist es umso wichtiger, die Kindertagesstätte, die familienexterne Kinderbetreuung ist ganz wichtig, dass eben Mann und Frau auch ihren Beruf können nachgehen können. Vor allem, weil wir aufgrund von der demografischen Entwicklung mittelfristig einmal alle Arbeitskräfte brauchen. Weil die berufstätige Bevölkerung, die arbeitsfähige Bevölkerungsgruppe, die geht zurück, wenn man jetzt die Alterspyramiden anschaut. Und darum wünsche mir sowieso, dass möglichst viele Frauen sich die Familienarbeit auch teilen mit dem Mann. Und mir hat das eine unglaubliche Zufriedenheit gebracht.
Es ja. Gäbe sicher auch Wege, dass beide 80% arbeiten oder irgend noch ja, in der Zwischenzeit.
Es ist manchmal schon ein bisschen schwierig, wenn ich denke, ja, mit den kleinen Kindern ist es halt schon manchmal anstrengend gewesen, aber auf der anderen Weg, ich meine, wenn man das Baby auf dem Arm hatte oder heimgekommen ist, mit den kleinen Kindern vergisst man dann halt auch ja, das Negative, man wird dann abgelenkt und das gibt einem so viel Energie, also meine Kinder, auch heute noch, meine Familie gibt mir unglaublich viel Energie und Kraft, wenn ich den auch wieder verwenden kann, um gute politische Lösungen zu finden. Mittlerweile tun wir halt auch viel politisieren daheim und das tut einem ja auch aufzeigen, ob man auf dem richtigen Weg ist, dass man die Bodenhaftung nicht verlieren tut, nicht tut abheben und meine Kinder beispielsweise, also es ist niemand so direkt und so ehrlich wie meine Kinder, wenn sie mich anschauen und sagen, Mami, bist du einfach peinlich. Das kennen andere Eltern auch, aber das ist irgendwo der Spiegel, den man innerhalb von der Familie vorzeigt bekommt. Der ist schon sehr wichtig als Politikerin, die ganz oben angekommen ist.
Ja, sehr schöne Ausführungen. Du bist doch viel aktiv auf Twitter. Heute Morgen hat er Machiavelli zitiert. Seid ihr ein kleiner Fan von ihm, oder?
Ja, sehr. Also das Büchlein liegt auf meinem Nachttisch. Ja, ich tue ihn sehr gerne lesen. Und es ist, also man kann halt sehr viel von seinen philosophischen Ansätzen auch ganz direkt anwenden. Und ich tue auch sehr gerne immer wieder Zitate lesen. Und ja, doch, Machiavelli ist für mich etwas, das fast tagtäglich, und ich mir fast tagtäglich auch Rotschläge hole.
Sehr schön. Und wer ist genau damit gemeint?
Das verrate ich Ihnen jetzt nicht.
So, noch eine letzte Frage. Was macht Elisabeth Schneider-Schneider in ihrer Freizeit, seid ihr FC Basel-Fan oder?
Ja, wenn man wieder ins Stadion kann gehen kann, dann würde ich mich freuen, wenn ich wieder an den Match könnte gehen. Wobei, ja, an den letzten Spielen, ich glaube, die letzten drei haben ja wieder Freude gemacht.
Im Moment läuft es noch wieder ein bisschen besser.
Wir haben es, ja, genau. Wobei, gerade heute habe ich gehört, dass sich gewisse Fans nicht sehr sauber verhalten haben gegenüber der Geschäftsstelle vom FCB. Aber ja, ich bin ein großer Fan schon seit vielen Jahren, schon seit meiner Jugendzeit, wo man halt, wenn man in Basel aufwächst, ist die Freizeitbeschäftigung am FCB-Bachelor. Das ist klar. Und meine Familie ist auch sehr verwurzelt mit dem FCB. Aber ich tue mich sehr gerne bewegen, mache sehr viel Sport. Also ich gehe nicht in ein Fitnessstudio, das mache ich nicht, aber das liegt mir nicht, aber ich bin sehr viel in der Natur. Und dann haben wir einen grossen Garten, wo ich viel im Garten auch arbeite. Und ja, mir ist es lustigerweise nie langweilig. Und wie gesagt, ich bin halt auch ein bisschen ein Freak, was die sozialen Medien anbelangt, also fast ein bisschen Junkie. Und ich muss immer wieder lernen, ein bisschen Digital Detox zu machen, so eine Entgiftungsaktion, ja. Dass ich mal lernen, einen Tag mein Gerät auf die Seite zu legen. Aber ich mache es einfach unglaublich. Ich bin unglaublich gern auf den sozialen Medien. Ich finde es spannend, setze mich gern auseinander. Man spürt auch ein bisschen, welche Themen ankommen, wo man nicht so ankommt, also wo es im Moment brennt. Das ist schon ein gutes Sounding Board.
Ja, und auf Twitter ist jetzt halt jetzt oft auch kritisiert worden für immer ein bisschen negative Kommentare und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr da noch irgendetwas erlebt habt in die Richtung.
Viel. Also, ja. So die. Ich habe jetzt übrigens heute gerade einen Brief gekriegt. Ah, wenn Sie es sehen. Ich zeige Ihnen den Brief.
Ja, zeige ich dann mal.
Mit was ich muss leben. Ah, das sieht man jetzt. Das,
doch, ich sehe es, ich muss es nur mal lesen.
Ich kann es Ihnen vorlesen. Und. Das habe ich heute gerade gekriegt, anonym.
Und so Sachen bekommen wir dazu geschickt?
Ja, das kriege ich immer wieder. Ich tue das sammeln. Das gibt irgendwann gibt das einmal gesammelte Werke.
Machen wir eine Ausstellung oder so?
Ja. Aber nein, man darf es nicht unterschätzen. Also wenn es wirklich Morddrohungen sind. Und ich habe auch schon halt Briefe gekriegt, wo drin gestanden ist, passen Sie auf, ich würde mich, wenn ich Sie wäre, nicht mehr aus dem Haus getrauen. Du hast schon die Polizei auch einschalten. Also wir haben eine Stelle im Bundeshaus, wo man solche Angriffe aufgefordert wird, die auch an der entsprechenden Stelle zu platzieren. Man ist natürlich im Fokus und mit dem kann ich eigentlich bis jetzt sehr gut leben, aber ja, es gibt halt schon dann auch Angriffe, die einem ein bisschen Angst
machen. Ja, verständlich.
Ich habe das Gefühl, als Frau ist man noch exponiert.
Ja, das kann ich jetzt schwierig wie einschätzen. Aber auf jeden Fall tun es mir irgendwo, ihr seid eigentlich nicht eine extrem polarisierende Politikerin.
Ja, aber jetzt gerade das EU-Dossier ist natürlich schon schwierig, okay, weil ja. Ich setze mich natürlich auch immer ein für den Kompromiss, fordere sowohl die EU als auch die Schweiz auf, Kompromiss zu suchen. Ich habe für mich auch das Gefühl, das ist eine typische Mitte-Lösung. Mhm. Aber die absoluten EU-Gegner, Kritiker, Skeptiker, die empfinden natürlich das schon bereits als fast als Beitrittsgesuch. Das sehe ich jetzt überhaupt nicht so, aber da tut man natürlich gewisse Leute dann schon verletzen. Und das verstand ich auch, aber auf der anderen Weg als Politikerin, es ist einfach so, man kann es nicht allen recht machen. Man muss irgendwo einen Weg finden. Und ich versuche halt meinen Weg auch so zu gehen, wenn ich es für richtig finde. Und das ist mir von mir auch gewöhnt. Mhm. Und ich sage immer, ich habe vermutlich nicht so viele Freunde in der Politik, weil ich immer sage, was ich denke. Und ich halte mich auch nicht zurück mit meiner Meinung, auch innerhalb von meiner Partei. Und das gibt dann, es gibt andere, die würden das vielleicht nicht so direkt machen.
Das ist eigentlich auch das, was man würde erwarten von einem Politiker, dass er sagt, was er denkt und für seine Meinung einsteht.
Ja, aber es ist halt immer nicht so einfach, wenn man dann verliert,
ja.
Wenn man in der Minderheit ist, wenn man angegriffen wird, wenn einen die anderen Menschen nicht verstehen, dann ist es halt immer einfacher, nichts zu sagen, sich zurückzuhalten. Und ich habe das nie gemacht, weil es mir auch wichtig ist, zu zeigen, wer ich bin. Und bin bis jetzt auch immer gut gefahren damit. Aber wie gesagt, ich kann auch in meinem politischen Leben, wie in meinem Leben auch sonst, auch immer sehr Glück gehabt. Also meine Politik ist schon begleitet worden von Wohlwollen und von glücklichen Zufällen, dass ich auch immer zu einem richtigen Zeitpunkt gerade am richtigen Ort bin und auch von meinem Umfeld, wo mir recht Stabilität gibt, also vom persönlichen Umfeld.
Mit der Familie und?
Mit der Familie.
Sehr schön, da schließt sich der Kreis wieder. Ich glaube, wir sind da mehr oder weniger am Ende. Ich wünsche auf jeden Fall den schönen, blühenden Garten noch weiterhin. Und danke vielmals für das Gespräch.
Danke Ihnen vielmals, Herr Waldimann. Danke und Ihnen auch alles Gute auf Ihrem Weg.
Danke vielmals.
Bis bald.
Bis bald wünsche noch ich und es würde mich freuen, wenn ihr in der Woche wieder einschaltet, was heisst Podcast Tête à Tête. Merci fürs Zuhören.